Ja, liebe Gemeinde, uns gegeben als Wort, Grundlage der Predigt, 2. Korinther 5, die Verse 19 und 20. Gott versöhnte in Christus die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott vermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Statt, lasset euch versöhnen mit Gott. Sehen Sie mir es bitte nach, wenn ich heute versuche, ein Bild zu malen. Aber das Thema der Konferenz von Licht im Osten gibt es gewissermaßen vor. Brücken der Liebe heißt das Thema der Konferenz. Und ich dachte, es sei legitim, dementsprechend auch in der Predigt ein Bild zu zeichnen. Bei Licht im Osten ein Bild aus dem Westen. Stellen Sie sich mit mir vor, die wohl bekannteste aller Brücken auf dieser Welt, die Golden Gate Bridge, die die Ufer des sogenannten Goldenen Tores miteinander verbindet. Deshalb Golden Gate, das goldene Tor, die goldene Torbrücke. Durch all die Jahrzehnte seit ihrem Bau in den 1930er Jahren vermochten Erdbeben diese grandiose Brücke nicht zu erschüttern oder gar zu Fall zu bringen. Und auch gefährliche Strömungen, Stürme und die immer intensivere Frequentierung, der immer stärker werdende Autoverkehr, konnten ihrer Stabilität nichts anhaben. Bevor diese Brücke in den 1930er Jahren gebaut wurde, hatte ein solches Projekt niemand, aber auch niemand für möglich gehalten. Völlig unmöglich. Liebe Leute, das ist doch gar nicht denkbar. Die Ufer sind doch viel zu weit voneinander entfernt. Und das Wasser ist doch an dieser Stelle, das Wasser der großen Bay ist doch viel zu tief. Wie willst du da Brückenpfeiler setzen? Und auch die Winde sind an dieser Stelle viel zu unberechenbar und zu stark. Und alle die, die sich für Brückenbau auch nur von Ferne interessieren, wissen, wie gefährlich mächtig Winde beim Brückenbau sein können und wie gefährliche Winde tatsächlich Brücken auch zerstören können. Da gibt's bekannte, erschreckende Fernsehbilder davon. Nie kann das möglich sein, so sagten eigentlich alle, bevor dieses Projekt in Angriff genommen wurde. 20 Jahre lang dauerten dann die Vorbereitungen. Große Hürden mussten überwunden werden. Die Skepsis und die Zweifel waren groß. Aber dann packten sie es doch. Und der Bau wurde angepackt und 4 Jahre lang brauchte er. Und während dieses 4 Jahre dauernden Baus wurden, hören Sie mit, 1 Million Tonnen Stahl verbraucht, 130.000 Kilometer Stahlkabel, 530.000 Kubikmeter Beton und nicht zu vergessen, was die Brücke auch bekannt macht, 38.000 Liter orange-roter Farbe, die der Brücke dieses unverwechselbare Gesicht verleihen. Lassen Sie mich noch eine kurze Weile bei dem Bild verbleiben und Ihnen mitteilen, dass ich einem Reiseführer bezüglich der Golden Gate Bridge noch folgende 2 Informationen entnehmen konnte. Erstens, was man sich denken kann, Teams von Ingenieuren und Handwerkern sind fortwährend dabei, die Brücke in Stand und in Glanz zu halten. Und die zweite Information, unter den in San Francisco diagnostizierten Ängsten ist die sogenannte Gephyrophobie, also die Angst vor dem Überqueren von Brücken, die am meisten verbreitete. Habe ich noch nie vorher gehört, bis ich es gelesen habe in diesem Reiseführer. Gephyrophobie, die Angst vor dem Überqueren von Brücken. Die in San Francisco am meisten verbreitete Angst. Warum dieses Bild aus dem Westen heute an diesem Tag von Licht im Osten? Was soll das? Eigentlich ist es ja klar. Das Bild ist hoffentlich deutlich verständlich. Ich will uns alle und mich inklusive daran erinnern, und wir brauchen immer wieder die Erinnerung, von den jüdischen Vätern und Müttern haben wir gelernt, dass in der Wiederholung die Kraft liegt, in der Wiederholung liegt die Kraft, dass wir Dinge nicht vergessen, immer vor Augen haben. Also auch mit diesem Bild neu daran erinnert zu werden, liebe Gemeinde, dass Gott eine Brücke der Liebe gebaut hat. Gott hat eine Brücke der Liebe gebaut. Wir sprechen nicht länger von der Golden Gate Bridge, sondern kommen vom Bild zum Übertrag. Und erinnern also daran, dass diese Brücke einen Namen hat, Jesus Christus. Und dass also dieser Christus die scheinbar unendlich weit voneinander entfernt liegenden Ufer der diesseitigen und jenseitigen Welt miteinander verbunden hat. Zwischen Gott und Mensch ist doch eine viel zu große Lücke. Wer soll diesen garstigen Graben überwinden? Scheinbar unendlich. Und immer neu, so auch heute Morgen, müssen wir hören und lernen und darin vergewissert werden, Gott hat diese scheinbar unendliche Distanz zwischen diesseitiger und jenseitiger Welt überwinden. Wodurch? Durch seinen Christus, der die Brücke ist. Sein Christus überwindet auch die große Todestiefe zwischen Himmel und Erde. Zwischen Himmel und Erde ist eine Tiefe, die ist doch zu groß. Mussten Menschen denken, bevor Jesus kam. Kann diese Brücke überwunden werden? Große Todestiefe. Warum Menschen auch immer Schwierigkeiten haben mit der Osterbotschaft, wenn wir sie verkünden. Die Todestiefe ist doch zu groß. Wir müssen neu hören und es auch verkünden. Doch, Gott hat es geschafft, hat eine Brücke der Liebe gebaut über diese große Todestiefe zwischen Himmel und Erde. Wir sprechen nicht länger von der Golden Gate Bridge, sondern von der Brücke mit dem Namen Jesus. Einer Brücke, die auch den widerwärtigsten Stürmen des Bösen getrotzt hat. Wir haben spätestens bei Luther neu gelernt, welche Macht das Böse, welche Macht der Böse haben kann. Stärker als die stärksten Winde, die eine solche Brücke angreifen können, wie jene in San Francisco. Luther hat deutlich gemacht, bei seiner Beschreibung des Menschen zwischen Gott und Teufel, wie angefochten man sein kann, wie stark die Stürme des Bösen sein können. Und vom Brückenbau her wissen wir, was Winde ausrichten können. Wie schon gesagt, ohne Probleme, wenn die Brücke nicht richtig gebaut ist, kann eine Brücke zerborsten werden, zerbrechen, ins Wasser fallen. Kein Problem für den Wind, wenn er nur eine richtige Angriffsfläche hat. Die Brücke mit dem Namen Jesus hat allen, auch den widerwärtigsten Stürmen des Bösen, getrotzt. Zu danken ist dies der Baukunst Gottes, seiner Genialität und Kreativität. Und diese Brücke ist nie unter der Last derer zusammengebrochen, die sie überquert haben, um dort am anderen Ufer im Himmel beim himmlischen Vater anzukommen. Aber wenn ich so mit Ihnen dieses Bild zeichne und Sie diesbezüglich mit mir gehen, dann merken wir, glaube ich, miteinander, dass dieses Bild und überhaupt kein Bild, das wir bei Predigten, bei Andachten gebrauchen, also auch dieses Bild nicht der Wirklichkeit gerecht wird. Jedes Bild hinkt. Irgendwo ist jedes Bild nicht mehr stimmig. Und auch dieses Bild, merken wir, wird natürlich viel zu schwach. Denn Gott ließ es sich weit mehr, ließ es sich etwas anderes kosten als Unmengen von Stahl, Stahlkabel, Beton oder Farbe. Gott opferte das Wertvollste, das Schönste, das Heiligste. Was hat er geopfert? Er opferte die himmlische Verbindung mit seinem Sohn. Lernen wir von verschiedenen Bibelstellen, von Jesus ausgesagt, er hielt es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein, sondern erniedrigte sich, entäußerte sich, verließ die himmlische Verbindung mit dem Vater. Das hat der Vater geopfert. Das Schönste, Heiligste und Wertvollste. Etwas, was wir nur ahnen können, was wir nicht wirklich nachvollziehen können. Gott opferte das Schönste, Wertvollste, Heiligste und gab seinen Sohn in die Welt und gab seinen Sohn in den Schmutz und machte seinen Sohn zur Sünde. Etwas Unaussprechbares wird hier auch ausgesprochen. Durch Paulus in 2. Korinther 5, in dem Satz, der sich dem Predigttext anschließt, im 21. Vers. Ich höre noch den norwegischen Bischof bei einer Konferenz sprechen, als er diese Stelle auslegte. 2. Korinther 5, 21. In seinem norwegisch akzentuierten Englisch fragen, Can you draw the picture? I can't draw the picture. Kannst du dieses Bild zeichnen? Ich kann dieses Bild nicht zeichnen. Dass Gott den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde machte. Wir können allenfalls ahnen, wirklich verstehen. Wer wollte so anmaßend sein, dass er sagte, ich kann das verstehen? Wir können ahnen, was Gott geopfert hat, indem er seinen Sohn zur Sünde gemacht hat, seinen heiligen Sohn zutiefst in den Schmutz dieser Welt gegeben hat. Opferte die himmlische Verbindung, damit eine Verbindung zwischen Gott und Menschen geschaffen werden konnte. Ich weiß, wir wissen alle Bescheid, aber mein Wunsch wäre, dass wir heute Morgen neu davon angesprochen werden, dass es uns erreicht und dass es uns bewegt. Mit dieser Erkenntnis, dass Gott das Heiligste, Schönste, Wertvollste geopfert hat, um eine Verbindung zu uns zu schaffen, verbinden sich zwei Fragen. Wir bleiben so ein bisschen beim Bild und versuchen immer, den Übertrag zu schaffen. Zwei Fragen verbinden sich, liebe Gemeinde, mit dieser Erkenntnis. Die erste Frage, darf ich die stellen unter Menschen, die doch alle schon ganz fromm sind, die doch alle schon ganz weit sind, frage ich mich, bist du eigentlich verrückt, hier im heiligen Saal der Brüdergemeinde diese Frage zu stellen? Ich wage es trotzdem. Erste Frage, die sich mit dieser Erkenntnis verbindet. Sind wir selbst schon über diese Brücke gegangen? Haben wir wirklich schon die Verbindung mit dem Vater aufgenommen? Kennen wir wirklich schon das Land Gottes? Oder ist das etwas, das wir auch kennen als unserem Leben eigen, diese Gephydrophobie, diese Angst vor der Überquerung der Brücke mit dem Namen Jesus? Ich meine, so ein bisschen Jesus mal probiert, aber das ist nochmal was anderes, als ganz auf Jesus zu setzen und sich wirklich nur auf ihn zu verlassen in seinem Leben. Das ist etwas anderes. Haben wir diese Schritte, diesen Weg schon gemacht oder liegt diese Passage noch vor uns? Möge sich jeder fragen, Pfarrer inklusive. Auch Pfarrer haben oft noch ihre Bekehrung erst vor sich. Man kann lange schon Christ heißen und diese Überquerung erst noch vor sich haben. In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen erzählen, dass mich das Erleben eines jungen Mannes bewegt. Er ist als Pfarrerssohn aufgewachsen, bestens kirchlich sozialisiert, im Glauben unterwiesen, also nicht nur dieses eine Jahr Konfirmandenunterricht erlebt, sondern im Pfarrhaus groß geworden. Was kann einem Besseres passieren? Dementsprechend hätte wohl jeder gedacht, ein Christ ist doch klar, dieser junge Mann. Und doch, er hat selber diese Geschichte neulich erzählt, deshalb darf ich sie bestimmt auch in seinem Sinn gerne weitererzählen. Und doch musste er nach Südamerika gehen, um Christ zu werden. Alle in Bernhausen hätten gedacht, ja, der ist doch ein Christ, wenn der nicht, dann sind es so viele, erst recht nicht. Er musste erst nach Südamerika gehen, um wirklich Christ zu werden. Musste in ganz anderer Umgebung vitale Christen kennenlernen, die in der Armut, in der bitteren Armut der Millionenstadt Lima, das Christuszeugnis in leidenschaftlicher Dringlichkeit und Liebe weitergeben. Auch Kinderwerk Lima und verschiedene andere Organisationen. Hat er Christen kennengelernt, die feurig, wie er es in Bernhausen nicht kennengelernt hat, lässt uns natürlich auch fragen, obwohl doch in Württemberg auch viel Leben ist. hat dort diese Christen erlebt, die Brücken der Liebe gebaut haben, in Dringlichkeit und Leidenschaft und großer Liebe, die geworben und gearbeitet und gebeten haben, was ihn gewonnen und überzeugt hat. Dieser junge Mann hat in einem Gottesdienst bekannt, als die Familie auf Besuch war in Bernhausen, dass er erst dort in Peru wie noch nie zuvor, und jetzt kommt das Zitat, den realen Jesus kennengelernt habe, den realen Jesus. Der hat schon viel von Christus gehört, kirchlich super sozialisiert, aber man kann die Begegnung mit dem Jesus trotzdem erst noch vor sich haben. Ich habe wie noch nie zuvor, sagte er, in Peru den realen Jesus kennengelernt. Und jetzt ist sein Leben umgewandelt. Jetzt gilt das Sprichwort nicht mehr. Ich darf sagen, weil ich ja auch selber ein Pfarrerskind bin, Pfarrerskinder Müllers Vieh gedeihen selten oder nie. Jetzt ist was aus ihm geworden. Ein brennender Christ, studiert sogar Theologie in Tübingen und lebt mit einer auffallend hellen Ausstrahlung. Eine ganz grandiose Geschichte. Man kann lange schon Christ heißen und die Überquerung der Brücke doch erst noch vor sich haben. Keine Frage, dass es kein leichter Weg ist. Das dürfen wir heute Morgen auch nicht verschweigen. Komm zu Jesus und es ist so gut und es fühlt sich so doll an. Es ist nicht anders als auf der Brücke. Wenn die Ängste sind ja nicht ganz unberechtigt, weil wenn du über die Brücke in San Francisco gehst, dann weht ein kalter Wind, dann ist es nicht nur angenehm. Es kann kalt werden, es kann windig sein, beim Überqueren der Brücke mit dem Namen Jesus erst recht. Aber es ist zugleich atemberaubend schön und grandios und der Weg führt ins Vaterland. Die erste Frage, sind wir überhaupt schon über die Brücke gegangen? Jeder und jede möge sich diese Frage stellen. Wenn es klar ist, tun Sie es weg. Wenn es nicht klar ist, bewegen Sie die Frage in Ihrem Herzen. Das ist die wichtigste Frage heute Morgen. Und nun die zweite Frage, die sich anschließt. Wenn die erste Frage beantwortet ist, wer arbeitet und ruft und wirbt und bittet? Wenn wir es gewagt haben, die Schritte zu gehen, unsere Angst zu verlassen, uns ganz auf Jesus zu verlassen, dann stellt sich diese Frage oder stellen sich diese Fragen. Wer pflegt diese Brücke? Jetzt denken Sie nochmal an die Ingenieur- und Handwerkerteams. Wer pflegt diese Brücke? Wer lässt sie erstrahlen? Wer kümmert sich darum, dass diese Brücke nicht vergessen wird, dass sie nicht verwittert? Wer lädt ein, sie zu passieren durch seine Arbeit? Hallo, es lohnt sich, hier rüber zu gehen. Hey, wenn du nicht rübergegangen bist, hast du das Entscheidende verpasst. Das ist doch der Sinn aller Arbeit der Ingenieure und Handwerker. Wer lädt ein durch seine Arbeit? Wer wirbt und bittet? Wer arbeitet und ruft? Komm, sieh die Brücke, sieh den Übergang, komm und geh hier rüber. Gott versöhnte in Christus die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Mir ist bei der Auslegung dieser Stelle wichtig, können Sie da mit mir gehen, dass wir verstehen, Gott ist zugewandt. Gott hat die Hand ausgestreckt. Der aaronitische Segen ist Wirklichkeit. Der Herr segnet dich und er behüte dich. Er lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Gott ist nicht abgewandt, Gott ist versöhnt. Er schaut dich an. Dich, Mensch, die Versöhnung ist weltweit sozusagen angeboten. Gott ist dem ganzen Kosmos zugewandt. Es gibt keine Ablehnung Gottes der Welt gegenüber mehr. Scheint das ganz wichtig zu sein bei der Auslegung von 2. Korinther 5. Das Problem ist nicht Gott. Er hat die Brücke gebaut. Wenn es ein Problem gibt, dann ist es der Mensch, der vielfach noch abgewandt ist. Ich hatte das Gespräch mit einem Ausgetretenen, dem ich einen Brief geschrieben habe, wie wir das bei allen Ausgetretenen machen. Fragt, was wohl die Gründe sein mögen. Ich stünde auch gern zum Gespräch bereit. Der Mensch hat sich darauf eingelassen, was mich sehr gefreut hat, und wir waren dann bei ihm. Was Sie da erzählen in der Kirche, nicht nur Sie, Chefbuch, sondern überhaupt, was ihr da alle vertretet in Bernhausen und darüber hinaus, das überzeugt mich nicht. Das stimmt für mich nicht zusammen. Meine Logik packt das nicht. Ich wollte ehrlich sein und dem entsprechen, was ich denke, Und dementsprechend bin ich ausgetreten. Und dann kam es zum Gespräch und ich sehe mich noch dem Mann gegenüber, wie ich gesagt habe, ich finde es so gut, dass er nicht bei seinem nominellen Christsein bleiben will, sondern dass er so offen und so ehrlich ist. Ich halte das für ehrenwert, dem zu entsprechen, seinem Nichtglauben mit Gott nicht zu rechnen und wirklich der Gemeinschaft den Rücken zu kehren. Soweit so gut. Aber was ich bei diesem Gespräch vergessen habe und was ich mir heute anlaste, ist, dass ich das Gespräch nicht weitergeführt habe und nicht gearbeitet habe, geworben, gebeten. Lieber Mensch, ich sage Ihnen trotzdem, es gibt Gott. Und er hat eine Brücke gebaut. Und Jesus ist die Brücke. Dass ich diesen Worten keinen Glauben geschenkt habe bei dem Gespräch. Dass ich bei dem stehen geblieben bin, dass ich gesagt habe, ich halte es für ehrenwert, dass er so offen sei. Als Pfarrer kann man es vielfach versäumen, zu bitten, zu arbeiten, zu werben, einzuladen. Dieser Mensch bräuchte es doch, dass ihm Gott vorgestellt wird. Und das nicht durchs Wissen und die Ratio, sondern dass er es erfahren kann, neu mit Gott rechnen kann. Viele Menschen sind noch abgewandt. Wir merken, nicht nur im Osten, wenn wir heute bei Licht im Osten, besonders dem Osten im Blick haben, sondern auch im Westen, bei uns in Europa, vielleicht erst recht, viele Menschen sind abgewandt. Solche, die gar nicht mehr mit Gott rechnen, nicht mehr an Gott glauben. Andere, die auch abgewandt sind, vielleicht zwar glauben, aber nicht wirklich mit Gott leben wollen, keine Sehnsucht nach ihm haben, weil sie ihm Gram sind, ihm Feind, etwas in ihrem Leben erlebt haben, was sie nicht mit dem Bild vom lieben Gott zusammenbekommen. Viele Menschen sind noch abgewandt. Wir merken, der Mensch ist das Problem, nicht, dass Gott etwa abgewandt wäre. Er hat sich zugewandt. Das Problem ist oft der Mensch, der sich seinerseits abgewandt hält. Auch solche, die vielleicht nicht sauer sind auf Gott, aber die sich von ihm das Leben nicht versauern lassen wollen, die lieber die deutsche Vita genießen wollen ohne ihn. Dann gibt es aber auch andere Menschen. Richten wir auch einen Blick auf sie und gehen wieder zurück ins Bild. Die stehen sozusagen am Ufer der Bay. Gottes sehnsüchtig und himmelsheimwehkrank stehen sie da. Aber sie sehen und sie gehen nicht zur Brücke. Eine Gephyrophobie hat sie gepackt, eine seltsame Jesusphobie. Sie haben Angst vor der Brücke. Kennen Sie auch solche Menschen, die durchaus schon von Jesus gehört haben, aber doch nicht zur Brücke sehen und erst recht nicht zur Brücke gehen, sondern einfach am Ufer stehen bleiben? Gottes sehnsüchtig und himmelsheimwehkrank zwar, aber die Brücke noch nicht in Anspruch nehmend, weil von einer Phobie gepackt, sie trauen der Stabilität dieser Jesusbrücke nicht. Man hat es ihnen gesagt, aber sie haben es noch nicht gewagt zu gehen. Kennen Sie auch solche Menschen, die der Stabilität von Jesus nicht trauen? Oder solche, die vielleicht zu stolz sind, sich auf einen solchen Jesus einzulassen? Oder solche, die Angst haben vor der Passage, weil ihnen die Winde und die Kälte nicht gefallen könnte? Kennen Sie auch solche Menschen? Es geht nicht nur um die im Osten, sondern auch die, die next door leben, in der Nachbarschaft. Und dann ist es sehr oft so, dass die Menschen, die gottessehnsüchtig und himmelsheimwehkrank am Ufer der Bay stehen, mit dem Blick zur großen Himmelsheimat, dass die, anstatt die Brücke wahrzunehmen, diesem Weg über die Brücke lieber einen Sprung ins Wasser vorziehen. Völlig unfassbare und unbegreifliche Vorstellung, aber in der Realität ist es ja tatsächlich so, dass viele Menschen die Brücke nicht in Anspruch nehmen und in ihrem Gottesheimweh lieber ins Wasser springen und versuchen, durch eigene Kraft, ehrlicherweise gesprochen mit übermenschlicher Kraft, durch die große Bay zu kommen, die große Kluft zu überwinden zwischen Erde und Himmel und mit eigener, aber letztlich übermenschlicher Kraft bei Gott anzukommen. Spätestens seit der Reformation wissen wir, dass dies kein möglicher Weg ist und dass jeder Mensch, der es so versucht, der dem Gang über die Brücke den Sprung ins Wasser vorzieht, mit seinen Kräften ans Ende kommt, ertrinken wird, untergehen, nicht beim Ziel ankommen wird. Frage heute Morgen: Wer macht solchen, wer macht überhaupt allen abgewandten Menschen Mut? Wer begleitet über die Brücke? Jetzt sind Sie und ich alle gefragt im Blick auf solche, die auch in unserer Umgebung noch abgewandt sind. Wer vergewissert Verzagte der Tragfähigkeit des Jesus? Wer tut das? mit letzter Dringlichkeit, mit aller Liebe, mit aller geforderten Leidenschaft. Wer tut das? Wer vergewissert Verzagte der Tragfähigkeit dieser Jesusbrücke? Wer zeigt Stolzen den Sinn? Solche, die vorgeben, sie bräuchten das nicht und in Wirklichkeit es aber vielleicht längst schon spüren. Wer pflegt die Brücke mit dem Namen Jesus? Fühlen Sie sich angesprochen? Wollen Sie die Brücke mit dem Namen Jesus pflegen? Wollen Sie dafür sorgen, dass die Brücke nicht in Vergessenheit gerät und verwittert? In unserer Zeit spricht man in intensiver Religiosität gerne von Gott, aber der Jesusname wird oft gemieden. In einer gewissen Peinlichkeit kann man das den Menschen zumuten, fragt man. Wollen Sie dafür sorgen, dass die Brücke mit dem Namen Jesus nicht in Vergessenheit gerät, nicht verwittert? Wollen Sie sich mit darum kümmern, dass die Brücke weiter erstrahlt? Wollen Sie mitmachen, wenn es gilt, einzuladen, diese Brücke zu passieren? Wollen Sie zu denen gehören, gewissermaßen als Ingenieure und Handwerkerinnen zu werben, zu rufen, zu arbeiten und zu bitten? Seht hier, der Übergang, ihr dürft es nicht verpassen. Es gibt einen Gott und er hat eine Brücke gebaut und Jesus ist der Weg, durch den ihr, auf dem ihr sicher ins Vaterland kommt. Wollen Sie dazugehören, wenn es heißt, diese Botschaft, wenn es gilt, diese Botschaft weiterzugeben? So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, den Gott vermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt und es heißt, im Namen des Jesus, lasst euch versöhnen mit Gott. Gott ist versöhnt, Gott ist zugewandt. Ihr, die ihr noch abgewandt, ihr, die ihr noch am Ufer steht, dreht euch um, kommt und seht, kommt und geht. Wir sind zum dringenden Zeugnis gerufen und begabt. Wir sind gerufen und begabt. Ich weiß, dass es uns allen klar ist, aber der Vollzug ist oft so schwierig. Schieben wir nicht mangelnde Sprachfähigkeit vor, wie das oft getan wird. Wir wissen alle Bescheid. Wir können alle formulieren. Wir können alle reden. Das Entscheidende können wir alle rüberbringen. Gefragt ist der Mut. Denken Sie an die peruanischen Christen, die den jungen Deutschen aus Bernhausen überzeugt haben. Alle können es. Die Frage ist, ob wir dazu bereit sind und um die Dringlichkeit wissen, die uns heute Morgen durch dieses Wort aus 2. Korinther 5 neu vermittelt wird. Wir müssen den Weg zeigen, einladen. Kommt zum Schluss. Und damit wird die Brücke geschlagen. Zum Anfang, als wir vom Lamm, als wir zu dem Lamm hingesungen haben. Heute denken wir besonders an Ludwig Hofacker, nicht weil sich's einfach gehört, im Pietismus, zumal in Korntal, Ludwig Hofackers zu gedenken, sondern weil just an diesem Tag sein Geburtstag gefeiert wird. 15. April ist der Geburtstag Ludwig Hofackers, der im Jahr 1798 geboren wurde. Er beschrieb seine Lebensaufgabe folgendermaßen, Zitat, ich möchte schreien, dass man's vom Nordpol bis zum Südpol hört. Ich möchte nicht nur leise flüstern. Manchmal muss man vom Glauben auch leise reden, ist schon klar. Aber der Hofacker hatte schon auch den Mut, die andere Herausforderung zu sehen. Ich möchte schreien, dass man es vom Nordpol bis zum Südpol hört. Und was war der Inhalt seines Schreis? Hofacker, sag uns, was du geschrien hast. Das Schreien allein und die Lautstärke machen es ja noch nicht. Und da konnte Hofacker antworten, mein Schrei hat Folgendes zum Inhalt. Ich predige das Lamm, das geschlachtet ist. Das ziehe die Geister. Ich predige das Lamm, das geschlachtet ist. Das ziehe die Geister. Verstehen wir? Der Hinweis auf die Versöhnung Gottes für unversöhnte Menschen, das zieht die Geister, auch heute. Amen.